Welcome to Heel Turn is Jericho. Heute mal mit einer speziellen Ausgabe, wie ihr vielleicht vom Intro schon erkennen konntet, über den first ever Undisputed Champion, den Ayatollah of Rock'n'Roller, den Corazon de León, Sexy Beast, Painmaker, La Champion, Le Champion, Demogod und natürlich Y2J.
The Paragon of Virtue. Mir, wie immer, nicht zu vergessen, bitte. The Paragon of Virtue.
Der Alpha. Mist, ich habe bestimmt noch 20 vergessen. So innovativ, wie dieser Kerl ist.
Painmaker.
Hallo, Martin.
Painmaker,
lass uns. Gesagt? Painmaker habe ich, glaube ich, gesagt.
Ah, okay.
Also, New Japan Gimmicks werde ich nie vergessen. Werde ich dir nicht vorenthalten. Wenn ich schon mal die Chance habe, die anzubringen, dann mache ich das auch. Und damit herzlich willkommen, Martin. Servus.
Ja, hi, Markus. Hi.
Wie immer sind wir zu zweit hier bei der neuesten Ausgabe vom Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast. Und wie ich schon erwähnt habe, reden wir heute über was Besonderes. Nicht über Aktualitäten, Verrücktheiten im Wrestling-Business, sondern über einen der besten, den es wohl je gegeben hat. Oder wie er sagen würde, I'm the best in the world at what I do.
Und
30 Jahre
er sagt von sich selber auch, hat er jetzt zumindest ja schon mal gesagt, dass er auch der GOAT ist, aus seiner Sicht. Der größte aller Zeiten.
Ja, richtig. Die Frage ist, was hat er noch nicht über sich selber gesagt? You stupid idiot. 30 Jahre Chris Jericho, angeregt von seiner Broken Skull Session mit Steve Austin nach WrestleMania, haben wir uns gedacht, lass uns doch mal als erste spezielle Episode über den Mann reden, der möglicherweise, der wohl der innovativste Wrestler aller Zeiten ist, vom Selbsterfinden her. Gib uns doch erstmal, um reinzukommen, Martin, deine Einschätzung zu Chris Jericho im Generellen. Was macht Chris Jericho so besonders? Warum hat er 30 Jahre in diesem Business überlebt und ist immer noch einer der Besten?
Ja, was Chris Jericho wirklich auszeichnet, also er ist einfach, also der Mann hat sprudelt auf eine Art und Weise vor Ideen und vor die wirklich, also die finde ich wirklich im Wrestling einzigartig, also gleichzeitig diese Art und Weise, wie er sich in seine Charaktere reinfrisst, wie er verschiedene Formen beherrscht, in ganz verschiedene Richtungen gehen kann, ja, mal in die Comedy-Richtung, mal in die ernsthafte Richtung, dass er absolut irgendwie keine Scheu hat, dass er einerseits seinen Charakter sehr gut kennt, der weiß, was Chris Jericho ausmacht, und der andererseits aber auch ihn immer wieder auf so eine Art und Weise variiert, die absolut faszinierend ist. Und ja, also viele Wrestler, viele erfolgreiche Charaktere bleiben irgendwann stehen und sagen, okay, ich habe hier ein erfolgreiches Gimmick gefunden. Okay, ich drehe mal hier an der Schraube, da an der Schraube und wechsle mal mein Outfit, wechsle mal meine Haarfarbe, denk mir mal eine neue Catchphrase aus. Aber was Chris Jericho macht, wie er sich einfach immer wieder komplett und teilweise ganz radikal neu erfunden hat und in absolut verschiedene Richtungen, also das ist wirklich einzigartig auf eine gewisse Art und Weise, ja.
Das ist phänomenal, vor allem, wenn man auch seine Argumentation sich anhört, warum er 2019 zu AEW bzw. von New Japan zu AEW gegangen ist und nicht zurück zur WWE, weil er wusste, dass wenn er zur WWE zurückgeht, als Erste wieder die Liste in die Hand gedrückt kriegt. Und er möchte halt nicht alte Sachen nochmal neu aufbereiten, sondern sich neu erfinden, egal wie alt, immer neue Sachen machen. Und es war wirklich, bis auf ein paar Ausnahmen, immer ein großer Erfolg. Aber lass uns doch mal zum Anfang seiner großen Karriere zurückgehen. Also, weißt du denn, also wir wollen hier keinen Wikipedia-Beitrag machen, aber ein Fakt sollte man vielleicht in einem deutschen Wrestling-Podcast erwähnen, warum Chris Jericho heißt?
Ha, das musst du jetzt erzählen, da hast du dich besser vorbereitet.
Tatsächlich. Als ich, ja? Richtig, tatsächlich. Von Quelle Wikipedia.
Oha, da bist du ganz in die Tiefe gegangen, ja.
Ja, da habe ich richtig tief gegraben. Und zwar eine deutsche Metalband, die Halloween heißt, hat ein Album, das heißt Walls of Jericho. Davon ausgehend hat er anscheinend sich den Namen, seinen eigentlichen Namen, Christopher Keith Irvine, hat sich die Kurzform Chris von seinem Vornamen genommen und Jericho hinten gehabt. Und Walls of Jericho kommt uns ja später nochmal als seiner Finisher zurück. Also großer Einfluss einer deutschen Metalband. Da wir wissen ja auch,
was, dass Jerry auch immer ein
Metal-Fan ist.
Er ist auch ein, er mag auch zum Beispiel die Scorpions, ja. Das wird manch deutschen Musikfan verwundern, aber die Scorpions stehen bei Chris Jericho als absoluten Metal-Fan und ja auch selber Metal-Sänger bei Fozzy hoch im Kurs.
Ja.
Wind Dann of Change. Das ist wahrscheinlich nicht sein Lieblingslied, Wind of Change. Aber andererseits passt es wieder zu ihm. Ne? Aber,
ja. Hoffentlich nicht. Also unwahrscheinlich, aber...
Aber symbolisch, ja. Symbolisch, ne? Also,
ja. Richtig. Das tatsächlich war... Jetzt macht das Klick. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut gewählt. Aber lass uns dennoch zu Beginn. Kanada aufgewachsen, hat die Hart Brothers School of Wrestling besucht, dann in Mexiko größer geworden, nach Japan gegangen. Dann war er kurz bei ECW unter Paul Heyman, bevor er dann einen Vertrag bei WCW unterschrieben hat. Die ganzen Details lassen wir jetzt aus. Und jetzt sind wir bei WCW. Es war ein dreijähriger Run ungefähr. Und das Hauptproblem dieser Zeit war, dass er als Cruiserweight betitelt wurde. Und als Cruiserweight hat man halt schnell seine Limitation in der WCW aufgezeigt gekriegt. Klar, er hatte große Matches mit Eddie Guerrero und so weiter und Rey Mysterio, aber im Endeffekt war er halt limitiert. Und was war denn das größte Problem der Cruiserweight-Szene in der WCW aus deiner Sicht?
Ja, also an sich hatte sie ein Problem. Das Problem war sozusagen, es war eben so ein festgefügter Kosmos, ja, in dem man irgendwie die Leute da so drin gelassen hat. Ja. Also für wegen, wer irgendwie einmal so als das Cruiserweight gegolten hat, so toll das war, so revolutionär das war damals wirklich so ein bisschen, also ja, hat in den Mainstream gebracht, was WWE damals noch nicht in den Mainstream gebracht hatte, beziehungsweise nicht nachhaltig und nicht langfristig, wirklich echt gutes Wrestling mit Könnern und technischen Könnern und verschiedenen Stilen aus aller Welt. Und wirklich, es war ein Quantensprung jetzt mainstream-mäßig betrachtet. Also ECW war da auch eher der Vorläufer und ich meine, klar, was bei NJPW in Mexiko passiert ist, ich meine, das ist eh nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber im amerikanischen Mainstream-Wrestling war die Cruiserweight-Szene ja durchaus, hat für einen Durchbruch gesorgt, für einen gewissen Wrestling-Stil. Es hat auch so ein bisschen die Leute eingeengt, die da so dieses Label hatten. Aber Chris Jericho hat es ja geschafft, sich trotzdem auf eine Art und Weise, auch innerhalb von WCW, sich schon einen kleinen Raketen-Boost-Pack hinten auf den Rücken zu schnallen und ein bisschen abzuheben über das Niveau.
Absolut.
Wann ist dir eigentlich Chris Jericho als Fan es erstmal bewusst aufgefallen?
Ich bin ganz ehrlich, also ich meine, ich war... Als Chris Jericho zur WWE kam, 99, bin ich gerade 12 geworden. Ich habe WCW verfolgt, jetzt aber nicht so, dass ich jetzt denke so, wow, cool, aber halt fand Rey Mysterio cool, weil er so klein war und geschmeidig, aber ich habe keine großartigen Erinnerungen an Chris Jericho gehabt. Das Debüt bei Raw ist meine erste richtige Erinnerung an ihn. WCW habe ich danach nachgeforscht übers WWE Network und auch davor über YouTube und dadurch halt das Wissen erlangt, aber ich war nie so tief in der WCW-Geschichte drin, dass ich gewusst hätte, was Chris Jericho so besonders gemacht hat.
Ja, ich war ja damals in einem Alter,
wo
ich vielleicht mehr an Wochenenden unterwegs hätte sein müssen, aber stattdessen habe ich öfters WWE und auch WCW geschaut, obwohl ich eigentlich eher der WWE-Fan war, also WWF natürlich damals, habe ich, und eigentlich WCW, ich mochte sie nicht. Sie haben Hulk Hogan, meiner Lieblingsliga, damals weggeschnappt und viele andere. Das mochte ich nicht, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Als Wrestling-Fan hat man doch öfters mal reingeschaut und da ist mir dieser Chris Jericho aufgefallen. Einfach, immer so eine gewisse Mic-Time bekommen, in einer gewissen Zeit am Mikrofon und er hatte da Einfälle, wo ich mir gedacht habe, boah, also das kannte ich so bisher noch nicht und das ist irgendwie witzig, das ist cool. Er hatte diese kleine Fehde mit Dean Malenko, wo er sich hingestellt hat, wo er dann irgendwie den Einfall hatte,
Armbar.
Also ist ja heute jetzt wieder ein moderner Verschwörungsopfer, Verschwörungstheorien.
Ja.
Er war irgendwie der Meinung, gab eine große Verschwörung gegen ihn, dass er nicht Cruiserweight Champion gegen Dean Malenko geworden ist. Ja. Und er ist dann tatsächlich nach Washington gereist, hat eine Kamera mitgenommen und hat vor das Kapitol sich hingestellt und hat die Leute darauf angesprochen, so wegen, findet ihr es nicht auch ein Skandal, dass ich Chris Jericho Opfer einer Verschwörung ist und die Leute wussten natürlich nicht, wovon dieser irre Typ da redet. Aber das war witzig, ja. Oder auch diese schöne Nummer mit dem, dass er gesagt hat, Dean Malenko hatte den Spitznamen The Man of a Thousand Holes und er hat gesagt, ja, Leute.
1001 Holes, oder?
1004 Holes, ja. Und
hättet er.
Das war echt ein, das war ein total geiles Segment, wie er sich da auch mit so einer Liste, auch so dieser wunderbare Gag, ja, dass der so sozusagen wie so eine riesengroße Papyrusrolle da entrollt und im Ring und dann Armbar, dann Fantasienamen, yeah. Moist 300 Family Grandanza, das war eine Idee, das war aus einem Kinderbuch, jetzt habe ich leider vergessen, welches, es war von Dr. Seuss, der jetzt auch gerade im Gespräch ist. Und was ich jetzt eben auch durch diesen Austin-Podcast gelernt habe, war, dass es ja sozusagen dazwischen ja einen Schnitt gab, ja, wo er erst die Moves von 1 bis irgendwann vorgelesen hat und dann ist man aus der Werbepause rausgekommen und er war dann gerade bei Move Nummer 700, ja, und es hat so den Eindruck gemacht, ja, jetzt hat er zwischendurch 600 Moves vorgelesen und das Publikum ist total genervt davon und will, dass er endlich aufhört. Aber stattdessen hat er halt erzählt, dass er in der Werbepause gesagt hat, ja, die Chicago Blackhawks sind scheiße, ja, in Chicago, ja, und deswegen haben ihn alle ausgebuht, ja.
Chicago White Sox und Chicago Cubs, ja. Ja, du nimmst mal deine ganzen Punkte weg, die ich hier anbringen wollte. Das ist schon mal gut.
Ich bin ein bisschen heiß auf Chris Jericho, über Chris Jericho zu reden. Das hat mich so ein bisschen angefixt. Ja, alles. Ja, sorry.
Ist auch vollkommen zu Recht. Ist auch vollkommen zu Recht, weil es auch legendär ist. Ich meine, er ist nicht umsonst. Er ist tatsächlich als Cruiserweight ist Vince McMahon auf ihn aufmerksam geworden und wollte ihn zur WWE holen. Und Chris Jericho wollte ja auch zur WWE. Er wollte schon immer für Vince arbeiten, hat er auch bei Austin gesagt im Podcast. Und dann ist ja zu Ende hin seiner WCW-Karriere ist ja wirklich eigentlich die Comedy-Fehde gekommen, die ihn eigentlich noch größer gemacht hat, obwohl es nie zu einem Resultat kam, wo er sich quasi mit seiner eigenen Bodyguards, wie also Ralphus hieß er, glaube ich, Ralphus, ja, sich quasi jede Woche Goldberg herausgefordert hat mit auf komödiantische Art und dann das beste Squash-Match aller Zeiten produzieren wollte, aber es nie zu dem Match kam, weil anscheinend Goldberg oder da abgeraten wurde, dieses Match zu machen, weil halt Cruiserweights in der WCW Cruiserweights waren und da gab es keinen Ausweg hin zu den Großen. Vielleicht vergleichbar mit jüngeren Hörern, wenn du in der WWE heutzutage 205 Live siehst. Die sind ja auch quasi in ihrem eigenen Haus drin, haben kaum einen Weg raus und das aber halt viel prominenter dargestellt.
Ja, ich glaube Goldberg, so wie ich ihn auch sehe, auch wenn ich seinen eigenen Auftritt bei Austin im Podcast habe, ich glaube Goldberg hat nicht verstanden, was Chris Jericho davor hatte und dass das irgendwie eigentlich was Gutes auch für ihn gewesen wäre, dass ihm das auch geholfen hätte.
Ja.
Ja, so ist das Leben manchmal, ne?
Richtig. Und damit war dann auch der Run zur richtigen Zeit wohl zu Ende. In Mitte 99 hat er dann die WCW verlassen und wurde dann ja auch, die großen Cruiserweights sind danach ja alle rübergekommen. Dean Malenko, Eddie Guerrero, Chris Benoit haben ja alle dann das sinkende Schiff verlassen und haben dann bei WWE teils größeren Erfolg gehabt. So wie auch Jericho selber. Ne? 9.8.99 sind wir bei dem Tag, den ich vorhin schon angesprochen habe, als meine erste richtig große Erinnerung. Das wohl beste WWF-Debüt aller Zeiten. Der Countdown vom Millennium, der Millennium-Mann, Chris Jericho, The Rock im Ring. Der Countdown beginnt, Chris Jericho erscheint, die Masse eskaliert. Erinnerst du dich dran? Was hast du gedacht in dem Moment?
Ja, ich war echt, also ich hatte schon damals Gerüchte gehört, dass Chris Jericho bei WCW nicht mehr zufrieden war und WWF ihn verpflichtet hat. Das habe ich, glaube ich, gelesen. Was hat man damals so gelesen? Das Power Wrestling, ja, stimmt, genau. Gab es damals schon, cool. deswegen war ich nicht völlig überrascht, aber es war, ja, man hat echt gedacht, wow, da steht ein Star, ja, hat dann irgendwie gleich bei seinem ersten Auftritt noch mehr wie ein Star gewirkt, als er bei WCW schon gewirkt hat. Und das war natürlich, ich meine, The Rock war noch nicht der er jetzt heute ist, wo jeder weiß, okay, das ist Dwayne The Rock Johnson, aber er war bei WWE schon auch ein Topstar und war auch schon WWE Champion und er hatte auch schon diese Aura und diese Superstar-Ausstrahlung und dass die beiden da gleich irgendwie ja, ins Rededuell geschickt worden sind. Das war schon cool. Und Chris Jericho mit seiner Gestik, mit seinem Auftritt, hat er auch gemeint, dass er so sich von Michael Jackson da inspiriert gefühlt hat, dass er Michael Jackson auch, von dem sie
Genau.
abgeschaut hat, dass er sich erstmal dem Publikum den Rücken zuwendet und dann erst sozusagen, wo die Fans wirklich heiß sind, sich dann erst umdreht und dann sein Gesicht zeigt. Ja, das war auch eine ganz nette Idee. Und ja, das hat erstmal richtig eingeschlagen. Aber es hat dann ja
Das
doch noch ein bisschen
beeindruckt an
gedauert, bis dann
dem.
auch wirklich der nächste Schritt gegangen worden ist.
Ja, es hat ein bisschen eine Achterbahnfahrt gegeben. Aber was halt das wirklich Interessante war, aus meiner Perspektive, dass er Vince McMahon höchstpersönlich und Chris Jericho das alles gestaltet haben und vorbereitet haben. Und für Vince war er von Anfang an ein großer Chris Jericho-Fan. Und der nächste Punkt nach diesem, weiß nicht, ersten halben Jahr, wo es echt überhaupt nie funktioniert hat, ist er dann ja quasi plötzlich in ein Titelmatch gegen Triple H gekommen. Und es war irgendwann Anfang 2000 und hat den Titel zwar gewonnen, aber das Match wurde dann annulliert und er hat den Titel zurückgeben müssen und es war so, als ob er nie passiert wäre. Aber Vince McMahon hat dann wohl Backstage zu ihm gesagt, dass es nicht das letzte Mal war, dass er diesen Titel gehalten hat. Also es war klar, dass aus diesem WCW Cruiserweight, der mit viel Abneigung im WWE-Lockerroom wohl aufgenommen wurde, doch ein Star werden könnte. Was uns dann schließlich zu 2001 Vengeance kommen lässt. Das ist wohl der legendärste Tag in der Karriere des Chris Jerichos und einer der legendärsten Tage in der Geschichte von WWF, WWE. Du weißt sicherlich, was passiert ist. Ich weiß es, jeder wahrscheinlich Wrestling-Fan weiß es. Der Sieg an der eine Tag, an dem er gegen The Rock und Steve Austin nacheinander gewonnen hat, die Eingriffe lassen wir mal unerwähnt und er wird First Undisputed Champion. Was glaubst du, was hat das für seine Karriere getan? Dieser Schritt als kleiner Mensch, also jetzt nicht der Prototyp-Wrestler, tatsächlich die beiden größten Wrestler der damaligen Zeit zu besiegen.
Ja, ich muss ja ehrlich sagen, genau, also es hat viel für ihn getan, aber irgendwo, ja, die Eingriffe, über die wir nicht reden wollen, die haben dem Ganzen ja doch so ein bisschen einen Haken versetzt, ja. Also das ist doch irgendwie, ja, ne, es ist, letztlich hat er der Titelgewinn, hat er dieser Scheintitelgewinn gegen Triple H so ein bisschen die Erwartung geweckt, ja, er würde auch das letztendlich irgendwie als das große Babyface, das neue große Publikum von WWE da enden und das ist irgendwie nicht passiert. Und stattdessen hat er eben diesen Heel Run bekommen, der natürlich, ja, natürlich eben dieses historisches Gewicht bekommen hat durch die damalige Vereinigung von WWF und World Title, also der frühere WCW-Title nach dem Untergang von WCW und der recht schnellen Entscheidung, dass WCW als Eigenmarke, so wie die auch gepflegt worden ist bei WWE, nicht aufrechtzuerhalten war. Ja, war dann Chris Jericho, ist dann die Entscheidung auf Chris Jericho gefallen. Ja, jetzt dann der. Dass er so ein bisschen aufbricht, was so ein bisschen sich auch so ein bisschen, ja, eine gewisse Redundanz da reingekommen ist, dass in den Jahren zuvor halt eben immer, es war alles fokussiert auf Austin, auf Rock, auf Triple H. Ja, und dann ist Chris Jericho gekommen und hat das alles so ein bisschen aufgemischt. Und ja, ein bisschen fade war die Art und Weise, wie er es gewonnen hat, ein bisschen fade war dann auch die Art und Weise, wie er es verloren hat, recht klar dann bei WrestleMania
Insbesondere
gegen Triple H. Und ja, es ist so ein
wie immer.
bisschen die Interpretationsfrage geblieben von Fans von Jericho in den Jahren darauf, die immer wieder gestellt worden ist, hätte er einen besseren Run verdient gehabt, hätte er dann den Platz einnehmen können, den an seiner Stelle Triple H mehr oder weniger bekommen hat, als der unumstrittene Fixpunkt der nach Austin und Rock Ära. Das ist die ewige Streitfrage.
Ja, ist schwierig, oder? Man kann ja Triple H nicht abstreiten, dass er diesen Platz nicht verdient hätte. Aber es wäre sicherlich gut gewesen oder passend gewesen, wenn Chris Jericho nicht die ganze Zeit hätte zwischen Midcard und Upper Midcard und Main Event hätte pendeln müssen, weil er definitiv ein Main Event Talent ist. Und so hat sich auch in den nächsten Jahren dann gestaltet, dass er mal da war, ständig Intercontinental Title Runs hatte, Tag Team Title Runs, aber erst 2003 bei WrestleMania das aus meiner Sicht beste Match seiner Karriere hatte, gegen den in der Fehde dargestellten seinen Mentor, den HBK Shawn Michaels. Das Match war, puh, also unglaublich, dass
Eins der besten
nach dem Match der
WrestleMania-Matches,
Low,
glaube ich, aller Zeiten, kann man so sagen.
ja, vor allem auch mit dem nach dem Match mit dem Low Blow und dann die Umarmung, der Low Blow, das Auffangen, das war einfach emotional. Das mehr kann ein Wrestling-Fan nicht wollen von der Fehde, von einem Match.
Ja, grandios. Also hat ja lange gedauert, bis man dann das danach dann auch mal mehr oder weniger indirekt daran angeknüpft hat. Aber dieser Moment, der war einfach Hammer. Und wie Shawn Michaels das auch dargestellt hat, da siehst du auch wirklich auch seine ganze Qualität. Also das ist ja wirklich wie sozusagen wie so der niedergeschossene, von seinem eigenen Bruder niedergeschossene Mafia-Killer, Mafia-Bruder. Also ohne dass es eben so lächerlich wirkt, wie es auch laufen kann. Ja? Also das war wirklich echt ein Moment, der wirklich, Jericho hat das auch bei Austin ganz, ganz schön erklärt. So, er hat das Match verloren, aber am Ende war er erst da. Das war er derjenige, der hier alles überstrahlt hat mit diesem Moment. Ja.
Genau. Und das wirklich Interessante an dem Matchablauf war ja, ich habe das jetzt vor ein paar Wochen nochmal angeguckt, einfach nur, weil es Spaß macht, solche Matches zu gucken. Der Matchverlauf ist ja wirklich so, dass sich beide mit den Finishern hauen, High-Flying-Moves und beide alles quasi raus, ihr ganzes Arsenal raushauen. Das mündet dann darin, dass Shawn Michaels ja nicht irgendwie mit Sweet Chin Music gewinnt, mit einem Pin, sondern mit einem Roll-Up. Es war quasi kein souveräner Sieg und das bringt dann wahrscheinlich auch Chris Jericho in dieser Story dann danach zu dem, was er tut. Diese Verzweiflung. Also es war von vorne bis hinten ein Meisterwerk.
Ja, ja.
Genau.
Auch noch so ein bisschen, es wie war ein Zitat von einem Match des leider ja damals schon verstorbenen Owen Hart. Das war ein Finish aus einem Owen Hart-Match. Ich kann jetzt leider nicht mehr aus dem Gedächtnis aussagen, welches Match es war, aber es war auch sozusagen, hat es da noch sozusagen für diejenigen, die es interessiert, hat das nochmal so ein bisschen, so ein bisschen auch Historie zusätzlich auch noch reingebracht. Also das war noch so eine zusätzliche kleine Dimension, die das auch noch hatte. Ja.
Das ist einfach ein Traum. Dann gehen wir nochmal weiter. Dann hat irgendwann ein paar Jahre später wieder das normale Hin und Her. Dann 2 Jahre Pause, weil er seine Band Fosse gegründet hat und eigentlich mit Wrestling fertig war. 2007 dann die Rückkehr. Kurze Haare. Sonst das ziemlich identische Gimmick. Als quasi Save Us Y2J. War Comeback war super, hat dann aber nicht ganz gefunkt. Und dann...
Ja, alle waren mega heiß.
Dann,
alle waren damals mega heiß. Also man hatte, das war ja auch so ein bisschen die Phase, wo John Cena... so die Leute waren etwas müde von John Cena, um es mal vorsichtig auszudrücken, als der da gerade...
charmant gesagt.
Ja. Also nicht immer zu Recht ist da viel Kritik auf ihn eingeprasselt. Das war ja ähnlich wie später bei Roman Reigns. Aber sozusagen Chris Jericho, derjenige, der Liebling aus den alten Tagen. Er kommt zurück. Ja, 2 Jahre lang hat er gefehlt. Und alle waren heiß wie Fittenfett. Dann auch diese coole Inszenierung mit dem Countdown. Beziehungsweise diesen viralen an Matrix erinnernden Videos, ja. Und dann kommt er zurück und es war es nicht ganz, ja, was dann irgendwie, was es hätte sein sollen, ja.
Und vor allem hat es ja, weil der Jericho halt so ein Genie ist, hat er es halt auch selber gemerkt und sich plötzlich um 180 Grad gewendet. Und dann eine der wohl besten WWE-Fäden der Geschichte auf die Beine gestellt, wieder mit seinem 2003.
Ich würde fast sagen, es war die beste aller Zeiten. Das ist.
Schreitet
euch drum, dem nicht. Hörer.
Puh, ich. Es ist krass, aber es ist definitiv möglich.
Damals habe ich es auf jeden
Fall so
gesehen,
zu bewerten.
Aber, ja.
Es ist eine überragende Fete. Vor allem, weil es auf so simplen Sachen basiert. Also für alle, die es nicht wissen, der Ursprung war der, dass Chris Jericho. Lass mich kurz rein. Also Batista und Shawn Michaels waren in der Fehde. Dann hat Shawn Michaels quasi Batista besiegt, weil er eine Knieverletzung vorgetäuscht hat. Das kam dann Chris Jericho ein bisschen, fand es nicht gut. Und irgendwann beim Highlight Reel bei Chris Jerichos Talkshow hat Shawn Michaels zugegeben, dass er diese Verletzung gefaked hat und Chris Jericho ist ausgeflippt, hat ihn in den Monitor reingeworfen und das war der Beginn der Fehde. Und es folgten Monate der überragenden Kämpfe, der überragenden Promos, der Emotionalität, der Brutalität und das alles, ohne dass vorher ein Plan da war. Es war anscheinend es hätte nur eine Übergangsfehde sein sollen, weil für beide keine Pläne da waren. Und dann haben sie es halt gedacht, sie machen es weiter und weiter und dann wurde sowas Legendäres.
Ja, absolut. Ja.
Mit.
Also wirklich einfach, das ist so ein bisschen, wirklich so ein bisschen, das, diese Fehde, das war die Essenz der Kunst von Chris Jericho, also wirklich der Kunst. Man muss es wirklich so
Ja.
sagen. Er hat wirklich für seine Ideenreichtum, für seinen Mut auch, ja, einen erfolgreichen Charakter, den er hatte, aufzugeben. Ja. Also ich meine, klar, auch wenn das jetzt nicht so super funktioniert, das Comeback, hätte er immer noch sagen können, ja, okay, ich bin hier immer noch in der Upper Midcard und habe ja einen Charakter und ich werde immer bejubelt werden, weil ich einfach der coole Chris Jericho bin aus den guten alten Zeiten. Ne? Nee, er hat gesagt,
Ja.
ich erfinde mich hier komplett neu. Ja. Y2J, der Spitzname, weg. Musik, weg. Der Rockstar-Auftritt, weg. Alles weg. Hose, Ringoutfit, Haare, gut, Haare waren ja schon weg, aber alles weg. Er ist jetzt, spielt jetzt eine völlig neue Rolle.
Nicht
Er
mal
hat ja,
Merchandise getragen.
genau.
Nicht.
Zwei große Inspirationen hat er ja angegeben. Und auch so ein bisschen seinen eigenen persönlichen Hintergrund, dass er in der Auszeit auch Schauspielunterricht genommen hat, bei den Groundlings in Los Angeles. Und da so ein bisschen, noch ein bisschen mehr Tiefe da reingebracht hat in sein Können, in sein schauspielerisches Potenzial. Zwei große Vorbilder hat er genannt. Einerseits den legendären Nick Bockwinkel aus der AWA. Man kennt ihn vielleicht auch noch ein bisschen. Also wer Oldschool-Fan ist, war ein früher Rivale des jungen Hulk Hogan, bevor er zur WWF gekommen ist. Und unter anderem von ihm hat er sich diese Art zu reden abgeschaut, dieses herabblickende, diese komplizierten Worte, ja, Sycophant. Ja. Das hat meinen Wortschatz damals erweitert, meinen Englischen. Ja. Also das fand ich. Also ich hab damals gedacht, Sycophant, ein kranker Elefant oder was soll das jetzt sein? Ja. Musste ich auch erstmal nachschauen. Ja. Also Höfling, Günstling, Schmeichler, also grob übersetzt. Ja. Also nichts Gutes auf jeden Fall. Ja. Von dem hat er sich diesen Hang zu komplizierten Wörtern abgeschaut und ein Film, das hatte ich nicht auf dem Zettel, es hat mich auch überrascht, das bei Austin zu hören, dass er sich halt eben den Charakter von Javier Bardem aus No Country for Old Men da studiert hat und sich
Ja.
da diesen Minimalismus da abgeschaut hat, der diesen Film, der diesen Charakter so gut gemacht hat. Also diese Grausamkeit, die Javier Bardem, diese grausamen Morde, die er da in diesem Film mit absoluter Gefühllosigkeit und mit absolutem Minimalismus da herüberbringt und präsentiert. Das war für ihn das Vorbild für diese Inkarnation des Chris Jericho-Charakters und das war wirklich, also ich fand es seine beste Zeit.
Ja, also ja, jetzt greifst dem letzten Punkt nachher vor, aber es war überragend, ja. Dennoch, also es war, vor allem wenn man betrachtet, also was mir immer hängen bleibt, ist diese, ich glaube es war Unforgiven 2008, zuerst dieses No Disqualification Match, war es glaube ich, oder Unsanctioned Match oder
Ein
worüber man es
Sanction-Match,
nennen
ja.
will,
So ein bisschen,
Unsanctioned Match
daran
oder
knüpft ja auch so ein bisschen auch das NXT, die NXT, die NXT-Konzept an Sanction-Match an, wo ja Shawn Michaels eine große
Genau.
Rolle spielt auch, ja.
Ja. Und Jericho verliert gegen Michaels, verliert quasi die Fehde. Dann ersetzt er CM Punk später am Abend im Scramble-Match, was übrigens eine überragende Matchart ist, die seit, glaube ich, seitdem nie wieder vorkam. Und wird tatsächlich World Heavyweight Champion. Was dann wiederum, weiß nicht, was, No Mercy, glaube ich, irgendwann danach, in einem Leiter-Match zwischen HBK und Jericho mundete, was auch wieder legendär war und ja, also es war dann das Perfekte, dass er dann die Fehde noch endet, dass Jericho quasi die Fehde gewinnt, ist dann auch noch das i-Tüpfelchen. Es gibt ja wirklich selten Fehden, die der Bösewicht mal souverän gewinnt und das war in dem Fall wirklich so. Also es
Zumindest
war
das Titelmatch, ja? Also das abschließende Titelmatch. Ich glaube, danach
ja.
gab es noch ein weniger wichtiges Match, wo Michael sich dann noch was zurückgeholt hat, aber das hat ja jetzt auch dann nicht, ist ja nicht groß im Gedächtnis geblieben. Ja, ja und dieses
Genau, und das.
Leitermatch, das war auch so ein Ding so für wegen. Ich meine, Leitermatch ist ja so ein bisschen ein Konzept, was so ein bisschen über Gebühr auch manchmal eingesetzt wird und auch so eine gewisse Richtung immer hat, immer dieses Stunt-Derby, dieses Demolition-Derby-mäßige hat. Und genau das Match war das ja nicht, das hat ja auch Jericho im Austin-Podcast betont, dass es ihm wirklich wichtig war, dass es beiden wirklich wichtig war, dass dieses Leiter-Match anders ist, dass es dann nicht um Stunt geht, sondern dass diese Leiter da wirklich nur eingesetzt wird als Waffe. Ja. Das war
Ja.
das Besondere auch so ein bisschen daran. Das hat von allen Leitermatches, die vorher waren und die gefolgt sind, zumindest bei WWE, hat es das einfach abgehoben auch, ja.
Ja. Ja, und dann weiter, dann wird es eigentlich ein bisschen ruhiger in der Karriere von Chris Jericho, weil er einfach sich auch mehr auf seine Musik mit Fozzy konzentriert hat und immer wieder quasi Teilzeitarbeiter war. Und da würde ich gerne noch auf zwei Punkte seiner WWE-Karriere zu sprechen kommen. Erstens, die Rückkehr 2012, quasi irgendwann im Januar zurückgekommen, um dann alle gehypt, wuh, Jericho ist zurück, ja, mit seinem Glitzer, mit seiner Glitzerjacke, und dann sagt er nichts. Und nächste Woche sagt er wieder nichts. Und nächste Woche sagt er wieder nichts. Und dann turnen die Leute irgendwann auf ihn, die merken, der verarscht sie nur. Und dann erwartet man den großen Payoff beim Royal Rumble, weil er da mitmacht. Und dann wird er als Letzter von Sheamus eliminiert. Das war für mich der größte Jericho-Letdown in der WWE, in seiner WWE-Karriere.
Ja, das war, ja, das war eine eher enttäuschende Nummer, ja.
Ich verstehe nicht, ob wie man, also Chris Jericho wird ja sicherlich einen Plan gehabt haben, aber das wurde komplett abgesägt wahrscheinlich auf irgendeiner Ebene. Man hat auch noch nie darüber geredet, das verwundert mich, dass er quasi...
Über den späteren Plan, der da abgesägt wurde, hat er ja dann schon geredet. Aber ja, auch das, ja, man hat sich gefragt. Aber es kommt bei WWE eben so vor, gerade auch WrestleMania ist eine Zeit, wo es viel um Politik geht und wo dann Pläne gemacht werden und dann auf der Road to WrestleMania fällt Leuten dann doch irgendwie noch was Besseres ein oder dann kommt ein großer Beschluss, nee, es muss jetzt nicht dieser Plan verfolgt werden, sondern ich habe jetzt die Idee, jetzt muss Sheamus gepusht werden, jetzt muss Goldberg da reingeworfen werden in den Mix, was auch immer. Ne? Und so fallen dann gute Pläne, gerade bei WrestleMania, doch auch gerne mal der Schere zum Opfer. Das ist ein bisschen schade, ja.
Und da hast du schon den perfekten Brückenschlag gemacht über zu Jerichos bisher letzten WWE-Run, abgesehen von dem Saudi-Arabia-Event 2017, die wohl auch wieder eine der besten Jerichos aller Zeiten mit The List, mit Kevin Owens, mit dem Festival of Friendship, mit dem WrestleMania-Match, was ihn schlussendlich dazu bewogen hat, die WWE zu verlassen, wegen der Positionierung, und mit Goldberg, der ihm den Spot weggenommen hat. Sag doch mal, was du ihm zu diesem Gesamtprodukt Kevin Owens, Chris Jericho denkst.
Das war wirklich einfach. Ich habe die beiden ja kennengelernt, ja, was heißt kennengelernt, aber ich war bei WrestleMania im Jahr davor, 2016, war ich das erste Mal bei WrestleMania vor Ort. Habe dort auch sozusagen über die Medientage dort bin ich da Kevin Owens und Chris Jericho näher gekommen. Kevin Owens habe ich da mehr oder weniger interviewt in der Medienrunde.
Chris Jericho hat eine größere Presse. Was heißt denn mehr oder weniger?
Genau. Chris Jericho hat, ja, es war noch sozusagen ein anderer da, der aber mehr, ein anderer Journalistenkollege da, der aber eher schweigend daneben saß und hat mich dann die Fragen stellen lassen. Aber gut, was soll's. Habe ich das halt auch so ein bisschen an mich gerissen, egal. Da habe ich ihn auch schon kennengelernt, als ein, wo man gemerkt hat, okay, das ist ein Charakter, der auch auch ein guter Typ ist, einfach auch in vielerlei Hinsicht, und wo man auch schon gemerkt hat, auch, ich meine, wer seine ROH-Karriere verfolgt hat, weiß ja, dass er auch ein smarter Kerl ist, der auch zu Chris Jericho mit seinen Talenten her gut gepasst hat. Und ja, das hat sich dann in eine interessante Entwicklung, interessante Richtung entwickelt für beide dann in dem kommenden Jahr. Und einfach diese Verbindung, die einfach echt super gepasst hat, ja. Die Nummer mit The List, die dann nochmal sozusagen so der letzte gute Running Gag von Chris Jericho bei WWE war, ja. Also auch schön. Einfach, ja, das ist irgendwie für mich auch so ein Beispiel, so ganz einfache Ideen echt einfach so super funktionieren können, wenn man sie einfach mit Konsequenz und mit Liebe und mit Herzblut da rüberbringt. Ja. Also ich fand es einen schönen Moment, wie Chris Jericho da in dem Austin-Podcast erzählt hat, wie wichtig ihm es war und wie sehr oft Xavier Woods von The New Day vor einem List-Segment hingewirkt hat. Ja, also deswegen wenn ich jetzt sage, dass du auf die Liste kommst, ja, dann musst du so drauf reagieren, als wäre das Schlimmste, was dir in deinem Leben jemals passiert ist, ja. Und so einfach eben diese Comedy einfach mit ernst genommen wird, das hat einfach, und diese ganze Story mit die ganze Liebe, die da hineingesteckt worden ist, auch Jimmy Jacobs hinter den Kulissen, der für mich jetzt, glaube ich, eigentlich einer der interessantesten Writer, kreativen Writer bei WWE war, hat da ja auch viel seine Handschrift da eingebracht und hat da einfach auch gut reingepasst in diese Chemie, die beiden hatten. Und dann am Ende dieses Festival of Friendship, dieser genial gemachte Verrat, der so von absolut bekloppter Comedy abdriftet in eine böse Tracht Prügel und in eine Wende, die auch diese Fehde gegen Michaels ja auch so ein bisschen gespiegelt hat, weil es war ja dann Shawn Michaels, der am Ende Chris Jericho, der am Ende, so wie er davor Shawn Michaels in den Jericho gestoßen hat, ist er dann von Kevin Owens in den Jerry-Tron gestoßen worden, was ja auch so ein bisschen diesen Symbolcharakter hatte. Also das war einfach, ja, enorm cool. Wäre ein verdienter WrestleMania Main Event gewesen, hätte sogar Chris Jericho etwas eingebracht, was er ja nie hatte, nämlich dass er als Babyface auch mal, als Publikumsliebling mal World Champion wird bei WWE, was ja tatsächlich niemals passiert ist und ein bisschen schade ist. Ja,
allgemein
aber hat nicht passiert sein. Ist.
Ja, so ist es, aber dennoch, wie du schon richtig gesagt hast, hat Jericho halt auch in dieser Story bewiesen, wie kaum ein anderer, vielleicht wie kein anderer wahrscheinlich, wie man aus primitiven, dummen Ideen overgehen kann. Ich meine, mit einem Klick auf einen Kuli sind die Leute ausgeflippt. Durch das Wort It sind die Leute ausgeflippt. Das ist ein Talent, das kann man schwer lernen. Das ist ein Talent, was ihn so besonders macht, dass er aus wirklich kaum lustigen Sachen, also die normale Sachen, absolut großartige Comedy macht, sich selber nicht zu ernst nimmt, gleichzeitig aber noch eine gute Story dazu verkaufen kann. Das ist wirklich unglaublich. Und dass dann noch durch, wie du gesagt hast, wieder das Festival of Friendship das Ganze so einen ernsten Twist nimmt, macht eigentlich wieder eine perfekte Fehde aus. Also sie ist jetzt kein Michaels gegen Jericho 2008, aber schon in der Sphäre. Und großartig. Kevin Owens hat seine Rolle perfekt gespielt. Es war ein, wenn es das Ende war seiner WWE-Karriere, war es ein perfekter Abschluss. Aber wie Jericho dann auch sagte, er musste weitergehen. Er hatte seine Lust verloren, er wollte wieder Musik machen. Also hat er wohl durch Don Callis, den man jetzt durch AEW und Impact kennt, wohl Connections zu New Japan gehabt. Weil in Japan hat er zu Beginn seiner Karriere immer geworked und ist eh Japan verbunden als Wrestler. Und kam dann dazu, dass er Ende 17 muss es gewesen sein, eine Fehde mit Kenny Omega startete. Und am Anfang hat es keiner ernst genommen, weil es nur online abging. Dachten, der Jericho taucht eh wieder bei der WWE auf. Und plötzlich kam er nach Japan und hat Kenny Omega um den IWGP US-Titel herausgefordert. Und dann kam es bei Wrestle Kingdom 13 im Januar 18 zum großen Match von Chris Jericho und Kenny Omega.
Alpha
Dieses vs. Match
Omega,
hat. Genau. Ja, genau. Alpha vs. Omega, genau. Und zu dem Zeitpunkt hatte sogar der Vince McMahon das noch abgesegnet, dass es für ihn okay war, weil er die WWE-Flagge nach Japan trägt, fand er voll okay. Dann wurde aber mehr draus. Und auch zu dem Zeitpunkt ist wohl Tony Khan in die ganze Geschichte involviert gewesen, hat gemerkt, oh, da ist ein Markt, die Pay-Per-View-Rates für Wrestle Kingdom waren überragend groß und in den USA hat New Japan so viel Aufmerksamkeit gehabt, wie wohl noch nie zuvor. Und da wurde die Idee von AEW geboren, auch ein bisschen anfänglich. Dennoch hat er noch viele andere Stationen in New Japan gehabt. Hast du irgendein Match zu seiner New Japan-Zeit, das dir besonders im Gedächtnis geblieben ist von Jericho?
Das ist, ich würde sagen, ich fand sie alle auf ihre Art und Weise gut. Also er selber hat ja das Match gegen Tanahashi besonders hervorgehoben, was auch irgendwie da recht passend ist. Tanahashi ist für mich ja so ein bisschen der japanische Shawn Michaels. Also, dass da das wieder, dass da das hat wieder, obwohl beide längst ja nicht mehr auf ihrem Zenit sind, athletisch. Also, Tanahashi ist ja auch stark von Verletzungen gehandicapt, aber er ist einfach so ein herausragender Worker, der auch die Emotionen so perfekt reinbringt, dass das mit Jericho zusammen, trotz dieser Schwächen, die das Jericho altersbedingt einfach auch mittlerweile hat weswegen er sich auch im Ring ein bisschen neu ausrichten musste, das hat einfach echt auch super gepasst. Aber natürlich war auch das Match gegen Kenny Omega überragend. Also das ist natürlich, ja, klar, Kenny Omega ist einfach, ja, so ein bisschen gerade heute, zumindest abseits, fernab der Wrestler mit japanischem Hintergrund, so ein bisschen auch das Maß der Dinge. Und natürlich war das auch nochmal ein herausragendes Match, ja.
Und nicht zu vergessen, Painmaker versus Rainmaker. Okada gegen Jericho bei Dominion 2019. 19 müsste es gewesen sein. War auch ein überragendes Match. Dann hat er gegen Naito sogar den IWGP Intercontinental Titel gewonnen, später wieder verloren. Und das Match gegen Tanahashi, das war tatsächlich überragend. Ich war da, hatte das unglaubliche Glück, da vor Ort zu sein und mir das live anzugucken. Und ich war überrascht, was für große Reaktion Jericho in Japan zieht. Also die Leute haben den wirklich gefeiert. Und das hat wieder, das spricht wieder Bände dafür, was dieser Herr in seiner Karriere erreicht hat. Weltweit wird er von Wrestling-Fans bejubelt für das, was er geschaffen hat. Traumhaft. Und bei diesem Match gegen Tanahashi hatte er schon den AEW-Gürtel umgehabt. Erzähl uns doch mal was über die AEW-Chris Jericho-Zeit, Martin.
Ja, Chris Jericho bei AEW ist letztlich so ein bisschen, ja, das, ja, der Brückenpfeiler in die neue Ära. Ja? Also so ein bisschen derjenige, der die WWE-Fanbase schon von Anfang an geplant mitgenommen hat, auch zu AEW. Ja, sich nochmal ein bisschen, ja doch, was heißt ein bisschen, schon recht stark auch nochmal neu erfunden hat, nochmal ein bisschen stärker, diese, ja, eine Mischung aus dem alten Comedy-Jericho und dem neueren, ernsten Jericho da entwickelt hat, der gleichzeitig witzig war, unterhaltsam war und noch ist und gleichzeitig aber eben auch absolut weiterhin ernst zu nehmen und da dann eben die Rolle als Top-Heel da eingenommen hat. Und ja, seinerzeit, als er den Titel gewonnen hat gegen Hangman Page, den jungen Hangman Page, hatte ich noch gedacht, so, ob das jetzt das richtige Signal ist, jetzt den alten WWEler den Titel zu geben, wo doch das Signal von AEW sein soll, hey, wir sind jetzt was Neues. Aber ja, letztlich wie sich die Dinge dann entwickelt haben, war ich klar der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war. Denn so ein bisschen war und ist Chris Jericho auch so ein bisschen Herz und Seele von AEW in seiner Anfangsphase gewesen und ist es auf eine gewisse Weise auch immer noch.
Ich stimme dir komplett zu. Ich habe genau die gleichen Gedanken gehabt, als er gegen Hangman Page gewonnen hat. Mittlerweile bin ich mir auch 100% sicher, dass ohne den Titelgewinn von Jericho AEW jetzt nicht so dastehen würde, wie es da steht, so gut. Weil er einfach so einen Namen hat und diesen Titel so viel kommerzieller vertreten konnte, als es in Hangman Page hätte können. Und vor allem hat er halt auch die, wie du schon gesagt hast, die WWE-Fans angelockt und gebracht. Und man, Jericho kann man sich immer angucken. Der Kerl ist jetzt 50, wird 51, glaube ich, und ist immer noch hochgradig unterhaltsam und im Ring immer noch sehr, sehr gut. Und was man ja an den ganzen Matchen sieht, hat immer noch großartige Ideen, wie sein Match gegen Orange Cassidy. Ja, ist einfach großartig, dass er auch jetzt da bei AEW das sein kann, was er bei WWE immer sein wollte, aber nie war, nämlich The Guy. Er ist ja wirklich der Mann, auf den die Jungen hochgucken und den Leute, den die Zuschauer sehen wollen. Also er ist quasi alles Mentor, Star und Aushängeschild zugleich.
Also für diese erste Phase von AEW wird er als absolute Schlüsselfigur in Erinnerung bleiben. Und irgendwie, ja, das Vermächtnis, das Chris Jericho hat, das ist dann auch nochmal auf eine gewisse Art und Weise abgerundet und nochmal weit, weit größer geworden, als wenn er jetzt sozusagen nach seiner WWE-Karriere in den Sack gehauen hätte. Weil, ne, ja, bei WWE wäre er am Ende, am Schlussphase in Erinnerung geblieben als derjenige, ja, okay, jetzt ist er dann irgendwann alt geworden, ist dann irgendwann nur noch Midcard-Matches gehabt, hat dann irgendwann noch Midcard-Matches gehabt, ja. So Matches wie gegen Fandango bei WrestleMania, das wäre wahrscheinlich für ihn weiter so der Standard gewesen. Ja. Aber ja, so hat er, auch wenn es bei AEW vielleicht ein bisschen ähnlich enden wird, natürlich wird es auch jetzt irgendwann darum gehen, okay, bringt er junge Leute over, etabliert er sie, sorgt er mit seinem Namen dafür, dass die eben auch ihre Fanbase gewinnen. Bei Orange Cassidy hat das ja schon so ein bisschen geklappt, bei MJF ist natürlich noch so ein bisschen, ja, ist für mich so ein bisschen so eine ähnliche Nummer wie mit Kevin Owens, ist einfach auch ein absolut zu ihm passender Typ auf seine Art und Weise und ich glaube auch die momentan noch laufende Fehde, die wird einfach auch nochmal MJF auch nochmal einen großen entscheidenden Schub bringen und ja, also das ist ja Chris Jerichos Vermächtnis ist sehr, 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 sehr groß und auf wirklich eine Art und Weise einzigartig, weil die ganzen Stationen, die er durchlaufen hat, ja, also von das frühe Mexiko, New Japan, WCW und WWE und dann am Ende bei New Japan, die Wiedergeburt von New Japan und AEW, also das ist natürlich diese Spanne und diese Langlebigkeit, also das ist, und gleichzeitig diese Vielfalt, ja, also das ist einzigartig.
Ja, zweifelsohne. Und dennoch, jetzt bevor wir zu unserem traditionellen Segment kommen, noch ein, was muss noch beleuchtet werden, was ich in letzter Zeit noch gar nicht so mitgekriegt habe. Am 9. Januar 2019 war er bei der AEW-Eröffnungsrallye dabei. Er hat einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Das heißt, Anfang nächstes Jahr läuft sein Vertrag aus. Siehst du es in irgendeiner Art und Weise, dass er nicht bei AEW verlängert?
Sollte niemals nie sagen, man weiß es nicht, aber ich kann es mir schwer vorstellen, dass er jetzt nochmal AEW den Rücken kehrt. Es käme unpassend vor zu den Entscheidungen, die er in den letzten vergangenen Jahren getroffen hat.
Ich kann es mir auch schwierig vorstellen, obwohl ich glaube, dass sein letztes Wrestling-Match in der WWE sein wird. Irgendwie ein Gefühl. Weil Jericho gegen Triple H oder so ist immer noch unvollendet in meinen Augen. Da
Ja, aber
könnte schon noch was
ich glaube,
passieren.
das ist WWE egal. Das ist Vince egal. Ich glaube, das ist. Vielleicht hat Jericho da noch Aktien drin, aber ob diese Jericho Triple H Nummer, das ist, glaube ich. Das ist Vince und
Ach,
Triple H,
ich.
glaube ich, egal. Aber ja.
Wir können nur hoffen, dass er dem Wrestling noch lange erhalten bleibt. In welcher Form auch immer, als Kommentator, In-Ring oder was auch immer er
Ja,
möchte, weil.
Manager. Also ich glaube, Chris Jericho hatte bestimmt noch viele Ideen, wie man ihn kennt. Ja. Also ich glaube,
Ja,
auch
richtig.
wenn er irgendwann mal zum Manager ausgefacet wird bei AEW, wird er da, glaube ich, auch ganz große Ideen, Pläne und ja, Gedanken haben, wie er da wirklich auch nochmal ja, seinen jungen Schützlingen da auch nochmal einen Schub gibt, den sie von anderen so nicht bekommen hätten.
Das ist richtig. Womit wir uns Richtung Ende bewegen und die drei Thesen of Doom. Wie immer, die drei Thesen of Doom bestehen aus drei Thesen und zwei Meinungen. Keine große Diskussion. Mal gucken, ob wir uns kürzer halten können als in der letzten Ausgabe. Die erste These: Der Demo-Gott ist der beste Chris Jericho aller Zeiten. Haben wir vorhin schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Martin, bitte.
Vielleicht habt ihr es schon vergessen, jetzt, nachdem ich so inzwischen zwischendurch so viel gelabert habe, aber ja, also er ist eine sehr gute Version, weil er viele, viele frühere Charaktere vereint und so ein bisschen zusammenführt. Aber der beste aller Zeiten, nee, das ist für mich der 2008er Jericho.
Also, genau deswegen habe ich gesagt, weil du hattest vorhin schon angemerkt, dass 08er Jericho aus deiner Sicht der Beste ist. Und leider, unpassend für dieses Segment, kann ich dir da auch nicht widersprechen, weil diese hundertprozentige Wandlung, die er hingelegt hat und mit welcher Intensität er seinen Charakter da präsentiert hat 2008, ist unschlagbar. Die These Nummer 2. Chris Jericho ist der derzeitig wichtigste Wrestler im AEW-Roster. Aus meiner Sicht ist er das. Wie ich schon ange weil er einfach der Einzige ist, vielleicht mit Abstrichen noch Sting oder Moxley, der wirklich ein richtiger Draw ist, auch ein Mainstream-Draw. Er lockt die Leute zu AEW. Er war der erste Champion. Er bringt die Massen und er kann immer noch auf allen Ebenen delivern. Also ja, zurzeit ist er noch der beste, der wichtigste Wrestler in der Promotion.
Ich glaube, er ist bei mir ganz, 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 ganz weit vorne. Aber ich glaube, mittlerweile sehe ich John Moxley leicht vor ihm, weil er einfach, ja, John Moxley holt noch ein bisschen mehr die aktuellere Fangeneration ab. Er hat noch ein bisschen mehr, sozusagen in der jüngeren Vergangenheit auch bei WWE gerissen und zieht da noch ein bisschen die Neugier auf sich durch seine Shield-Vergangenheit und als World Champion. Und ja, hat sich erfolgreich neu erfunden und hat auch seine Zukunft noch mehr vor sich. Deswegen sehe ich Moxley knapp vor Jericho. Und Omega auch ähnlich knapp dahinter, als die eigene Marke von AEW.
Sehr gut. Die letzte These, dass Jericho die WWE verlassen hat, ist ein Zeichen, dass in der Liga viel falsch läuft.
Ja.
Bitte.
Hätte, ja, kann man so sehen. Und nicht falsch verstehen, ich glaube, es läuft bei WWE viel falsch. Aber vielleicht ist Jericho nicht das darauf festzunagelnde Symptom dafür, denn vielleicht ist es einfach mehr Persönlichkeit, die Persönlichkeit von Chris Jericho, dass er gegangen ist und er vielleicht auch WWE verlassen hätte, wenn es noch ein bisschen besser gelaufen wäre, weil vielleicht eben dieses Projekt, dieses interessante Projekt AEW oder diese Aussicht, selber irgendwie so dieses Projekt zu prägen, vielleicht einfach ihn so sehr gelockt hat, dass er vielleicht WWE auch so und so verlassen hätte. Von daher, nicht zwingend, finde ich.
Nein. Sehr gut, da haben wir mal eine andere Ansicht, weil ich sage ja, weil er hatte ja schon die WWE verlassen für New Japan, bevor es AEW gab. Und aus meiner Sicht, klar, war das auch, das war Hand in Hand eingespielt, aber für mich ist es ein Zeichen, dass ein Chris Jericho, der so eng befreundet mit Vincent Kennedy McMahon ist, die WWE verlässt, ein Zeichen dafür, dass er nicht mehr zufrieden ist mit dem, was dort produziert wird. Weil sie haben ja bewiesenermaßen eine enge Freundschaft. Und dass Jericho das aufs Spiel setzt, ist für mich mehr als Grund davon auszugehen, dass Jericho das Produkt nicht mehr mag und auch, dass so wie viele Fans sehen, dass da einiges falsch läuft. Ja, womit wir wieder durch wären und wieder schließen mit unserer Aufforderung, uns Fragen zu stellen, inhaltlich oder was auch immer, die posten wir. Postet sie uns bei Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer. Wir beantworten die Fragen. Schickt uns konstruktive Kritik. Wir antworten, wir nehmen die uns zu Herzen, probieren sie zu verbessern. Wir sind immer noch neu im Geschäft und werden von Woche, zu Monat immer besser und hoffen wir zumindest. Aber bevor ich mich jetzt verstolper und irgendwo im Niemandsland lande, Martin, wo kann man dich in den sozialen Medien finden?
Bei Twitter Wrestlerzähler und bei Instagram Erzähler Martin.
Bei mir Twitter Schlauchi2, Schlauchi, das ist mit Y in der Mitte, also fast in der Mitte vor der 2. Und Heelturn Markus bei Instagram. Und vergesst auch die Facebook-Seite Sport1 Wrestling nicht. Da werdet ihr immer über die neuesten Wrestling-News informiert. Ja, das war's mit der speziellen Chris Jericho-Ausgabe. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt und teilt unsere Meinung oder findet es anders. Teilt uns das gerne mit und wir hören uns bald wieder bei der nächsten Ausgabe. Ciao Martin.
Ciao, und Markus.
Good fight, good night.